Feuerfrei, der Feuerwehr-Podcast, Folge 3. Ihr hört Feuerfrei, der Feuerwehr-Podcast. Heute geht's bei uns um Überdruckbelüftung. Stefan, mach mal den Scheiß aus. Endlich ist da Ruhe. Heute geht's bei uns um Überdruckbelüftung, wie ihr ja schon gehört habt.
War ja auch fast nicht zu überhören.
Stefan meinte ja, wir sollen das Intro vor dem Überdrucklüfter aufnehmen.
Ich fand das gut.
Doch, also war, finde ich, auch eine gute Idee.
Man weiß gleich, worum es geht.
Wenn man es dann hört.
Ja.
Was ist denn jetzt Überdruckbelüftung genau? Außer Krach.
Also Überdruckbelüftung ist in der Feuerwehr eine sehr gute Möglichkeit, nach einem Brand oder was auch immer, den Rauch wieder aus dem Gebäude rauszubringen. Man kann sich das so vorstellen, wir stellen einen überdimensionalen Ventilator vor die Tür hin, machen am anderen Ende ein Fenster auf und drücken den Rauch da einmal quer durch das Haus durch und dann wieder raus. Überdruckbelüftung deswegen, weil wir in dem Gebäude einen kleinen Überdruck aufbauen. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da das Gebäude dann fast aus allen Nähten platzt, sondern der Überdruck beträgt ein paar Millibar und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, den Luftstrom zu lenken, indem wir einfach irgendwo ein Fenster aufmachen und da, wo das Fenster dann offen ist, wird sich der Überdruck ins Freie, ich sage jetzt mal, entladen und
entlassen.
Der dann, ja, entlasten oder, ja, wie sagt man da?
Das bläst
es
halt
geht
raus.
Halt da raus, genau.
Ja, genau.
Und der Luftstrom nimmt dann eben den ganzen Rauch mit und indem, dass man das so ein bisschen steuert, wo man die Luft hin will, wo man Türen und Fenster aufmacht, kann man dann genau steuern, wo man den Überdruck aufbaut und wo man dann den Rauch eben rausbläst. Das ist so bei der Feuerwehr, nennt man das Überdruckbelüftung. Da gibt es jetzt natürlich noch zig andere Einsatzmöglichkeiten, da kommen wir dann später noch drauf. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie das überhaupt so im Grunde
so
funktioniert, wie man da überhaupt draufkommen ist.
Ja, die Überdruckbelüftung ist ja bei den Feuerwehren mittlerweile wirklich ein eingespieltes Thema, aber die Überdruckbelüftung selbst gab es ja früher so gar nicht. Früher hat es immer geheißen, nein, wir spritzen einfach von unten oben rein.
Genau, oben so lang Wasser reinlaufen lassen, bis unten kalt wieder rauskommt.
Dann ist das Feuer meistens aus, ja, genau.
Das hat sich dann auf natürliche Belüftung beschränkt, also Fenster aufmachen und warten, bis der Rauch halt rausgezogen ist.
Und seit man jetzt im Innenangriff vorgeht, ist natürlich das Thema Überdruckbelüftung zum Entlasten des Angriffstrupps und der Einsatzkräfte natürlich immer mehr in Mode gekommen und immer mehr Feuerwehren. Auch wirklich schon angefangen bei den kleinen Feuerwehren, die jetzt nur ein LF-10-6 oder ähnliches haben. Die haben ja schon standardmäßig Überdrucklüfter auf ihrem Fahrzeug verlastet und können das somit einsetzen. Jetzt hat natürlich jede Feuerwehr hier, kennt diese benzinbetriebenen Lüfter, die sind recht laut, das habt ihr am Anfang gehört. Aber es gibt ja noch andere, es gibt beispielsweise welche mit Elektroantrieb.
Die sind natürlich sehr nützlich, die kann man nämlich auch mal im Gebäude aufstellen, ohne dass da gleich alles dann nach dem Abgas stinkt, weil das ist natürlich ein bisschen Nachteil bei den Benzinlüfter.
Und dann gibt es noch welche, die wasserbetrieben sind.
Das sind dann die mit richtig Power, also die haben richtig viel Luftdurchsatz bei einem angenehm niedrigen Gewicht, sage ich jetzt mal. Die haben also so eine kleine Wasserturbine dran. Ist das, ja, es ist eigentlich fast eine Turbine. Das heißt, ich gehe von einem Löschfahrzeug mit Tank, also bei uns ist es das TLF, mit einem sehr hohen Druck eben in die Turbine rein und baue dann den Kreislauf auf. Also das Wasser, das dann aus der Turbine rauskommt, wird dann wieder in den Tank zurückgespeist und läuft da im Kreis. Also man verbraucht da im Prinzip ziemlich wenig Wasser, das, was in die Schläuche dran ist. Aber die Lüfter haben eine Utsqualität, würde man bei uns sagen. Also die haben einen sehr hohen Luftdurchsatz. Ich kriege also da ziemlich viel Überdruck in das Gebäude rein, auch bei größeren Lüftungsöffnungen. Vorteil ist bei denen Teile auch, ich kann einen Wassernebel dazuschalten, ohne irgendwelche Zusatzbauteile an dem Lüfter hingebaut. Also bei uns ist es so, dass man einfach nur einen Wasserhahn aufdrehen muss und dann wird das Wasser in den Luftstrom reingespritzt. Also man kann damit dann ganz schöne Sachen machen. Das kommt dann auch nochmal später.
Ja, die anderen beiden, die laufen mit Benzin, also mit dem Verbrennungsmotor oder mit dem Elektromotor. Da denkt man jetzt ja, das ist nicht so exgeschützt, also man kann das in einem explosionsgefährdeten Bereich nicht einsetzen. Und der Wasserlüfter, der läuft ja nur mit Wasser in Anführungszeichen und der wird ja wohl exgeschützt sein. Das ist aber nicht der Fall, weil die Rotorblätter und auch die bewegenden Teile eine statische Spannung aufbauen können und somit der Eckschutz wieder beim Teufel ist.
Was aber bei uns möglich ist, man kann ja eben diesen Wassernebel zuschalten. Der führt dann dazu, dass sich diese Spannungen gar nicht erst aufbauen können. Also die können sich dann durch die Leitfähigkeit vom Wasser ziemlich schnell wieder abbauen. Und dadurch kann der dann exgeschützt werden. Ich muss halt dann überlegen, ob das sinnvoll ist, dass ich den Wassernebel dann da reinblase, wo ich hinblasen will. Ob das so toll ist, wenn dann da Wasser drin ist. Das ist dann meistens so für Gefahrguteinsätze, wo man irgendwelche Sachen zum Beispiel niederschlagen will oder Konzentrationen verringern will. Da nimmt man dann diesen Wasserlüfter eben mit Wassernebel.
Und wenn ich jetzt ganz viel Luft irgendwo reinblasen will, Stichwort Industriehallen etc.
Ja, oder Tunnel.
Oder Tunnel, genau. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, ein sogenanntes Großlüftungsgerät einzusetzen. Das ist wirklich wie eine große Turbine, sieht aus wie ja, fast wie ein Flugzeugmotor von der Größe her. Und die haben einen richtig, richtig großen Luftdurchsatz.
Man nimmt sogar teilweise Flugzeugturbinen. Also das sieht dann ganz witzig aus, das ist so eine von einer alten MiG oder sowas, eine Turbine einfach auf dem LKW hinten drauf mit einem kleinen Kippmechanismus und da wird dann Wasser aus, ich weiß nicht, wie viele Schläuche mit eingespritzt. Also das sieht echt witzig aus. Jetzt gibt es aber nicht nur die Möglichkeit, in das Gebäude Luft reinzublasen, sondern man kann auch Luft aus dem Gebäude raussaugen.
Die Entscheidung ist dann also blasen oder saugen.
Ja, genau. Das Entlüftungsgerät oder B- und Entlüftungsgerät heißt ja, das ist von sich aus schon exgeschützt. Also das ist konstruktionsmäßig so gebaut. Das heißt, das kann ich auch mal einsetzen, um irgendwelche Gefahrstoffe aus tiefer gelegenen Räumen rauszusaugen. Da gibt es dann sogenannte Lutten dazu. Das muss man sich vorstellen als überdimensionalen, formstabilen Schlauch. Die hängt man dann also in den Kellerraum runter und kann dann da zum Beispiel Ammoniakdämpfe ist bei uns so das Paradebeispiel. Kann man da dann absaugen und ins Freie leiten.
Und da dann mit einem Strahlrohr oder ähnlichem niederschlagen.
Ja, genau. Das B- und Entlüftungsgerät hat jetzt nicht so den riesen Luftdurchsatz, hat aber eben den Vorteil, dass man damit auch saugen kann. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich einen Raum unter Überdruck setze und irgendeine schöne Abluftöffnung habe, sondern ich kann wirklich direkt den Gefahrstoff absaugen.
Ja, jetzt kommen wir auch gleich zu den Einsatzmöglichkeiten. Wir hatten das Thema mit einem Raum unter Überdruck setzen. Was heißt, das, was in dem Raum drin ist, möchte ich rauskriegen. Bei der Feuerwehr hat das meistens mit Rauch zu tun, im Brandfall. Und somit kann ich auch den Raum, beziehungsweise Treppenhäuser oder Notausgänge oder eben Wege, über die ich Personen retten möchte, die jetzt nicht Atemschutz tragen, wie beispielsweise Bewohner von einem Gebäude, über einen rauchfreien Weg ins Freie führen. Dazu muss jetzt der Atemschutz erstmal in diesem Bereich eine Abluftöffnung schaffen. Und normalerweise ist es so, dass die Fenster eben nicht offen sind. Man lernt auch, wenn es brennt, soll man die Fenster zumachen, damit das Feuer eben keine Luft mehr kriegt. Und der Atemschutz muss dann erstmal wieder eine Abluftöffnung schaffen, über die man den Überdruck ablassen kann.
Man sagt jetzt, so eine Abluftöffnung soll nach Möglichkeit die gleiche Größe haben wie die Zuluftöffnung, also ungefähr eine Tür. Das wäre also dann zum Beispiel ein großes Fenster, wäre geeignet für sowas. Da gibt es jetzt die Faustregel, dass die Abluftöffnung nicht mehr als 1,5 Mal so groß ist wie die Zuluftöffnung. Das hat einfach den Grund, dass man dann keinen vernünftigen Überdruck mehr aufbauen kann. Das heißt, man bläst einfach in das Gebäude rein und irgendwo verteilt sich dann der Druck und haut dann so ein bisschen ab. Also man kriegt da keinen vernünftigen Luftstrom mehr hin.
Jetzt blase ich dann natürlich Luft und somit auch Sauerstoff in das Gebäude. Das heißt, gerade beginnenden Brand oder einen Schwelbrand, wenn das Brand gut schon ein bisschen zurückgegangen ist, das würde ich ja wieder anfachen.
Ja, das ist wahrscheinlich die weit verbreitetste Meinung oder der größte Kritikpunkt, was immer angebracht wird. Ja, ich blase da Luft rein und fache das Feuer an. Man muss jetzt aber sehen, dass in dem Moment ja schon die Feuerwehr mit dem Strahlrohr, mit Wasser am Rohr vor Ort ist und somit ja das Feuer gleich bekämpfen kann. Demgegenüber steht natürlich dann die immens bessere Sicht. Also wenn man das mal selber miterlebt hat, in einem richtig verrauchten Raum, dann Fenster aufzumachen und innerhalb von 5 oder 10 Sekunden hat man da wirklich freie Sicht da drin. Die Temperatur geht rapide nach unten, also ich kriege gerade diese gefährliche Deckentemperatur, die dann für die Flashover-Gefahr auch entscheidend ist, kriege ich
ja,
damit.
Die ja so bis zu 600 Grad.
Ja, genau, also das ist schon wirklich einiges, was da an Temperatur drin ist. Die kriege ich relativ schnell aus dem Raum raus. Habe also frische Luft, vor allem am Boden, für die Überlebenden ganz wichtig. Habe eine bessere Sicht, kann mich also besser orientieren und die gefährliche Temperatur ist heraus. Die Vorteile überwiegen in dem Fall wirklich deutlich den Nachteilen, dass man dem Feuer halt ein bisschen frischen Sauerstoff zuführt, weil in dem Moment, wo ich löschen kann, ist das eigentlich nicht mehr so dramatisch, die Geschichte. Was jetzt da natürlich entscheidend ist, dass die Kommunikation zwischen außen und innen funktioniert, also zwischen Gruppenführer außen, der dafür zuständig ist, dass der Lüfter vernünftig und richtig in Betrieb genommen wird, und dem Atemschutztrupp innen, der dafür zuständig ist, dass die Abluftöffnung geschaffen wird. Weil es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich in den Raum reinblase und da aber noch gar keine Abluftöffnung geschaffen ist, dann kann es sein, dass ich mir den Rauch ziemlich böse in meinem Gebäude verteile. Da gab es letztes Jahr mal eine schöne Übung bei uns. Da ist das wirklich total schief gegangen. Da haben wir danach, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis wir den Übungsnebel wieder überall rausgehabt haben.
Aber da sieht man dann schön, genau, was da schiefgehen kann. Und genau, das kann im Einsatz halt wirklich gefährlich werden, weil der Angriffstrupp geht vor in die Brandwohnung, möchte das Feuer löschen. Ein anderer Angriffstrupp oder ein anderer Trupp versucht, die Überlebenden oder die anderen Leute in diesem Gebäude zu befreien und über das Treppenhaus, das noch rauchfrei ist, rauszubringen. Und es wird von unten die Überdruckbelüftung eingeschaltet, somit das ganze Haus mit Überdruck beaufschlagt. Im Brandraum kann aber der Rauch nicht entweichen und somit wird der Rauch im ganzen Haus verteilt. Was heißt, die zu retten müssen dann durch den Rauch und das ist ein Riesenproblem.
Ja, also in dem Moment ist die Kommunikation wirklich sehr wichtig, dass der Atemschutztrupp weiß, er hat als erste Aufgabe eine Abluftöffnung zu schaffen, weil das geht wirklich schnell und wenn ich das Fenster nicht aufkriege, dann muss ich es halt mal einschlagen und dann sofort die Rückmeldung zu geben, dass der Gruppenführer weiß, er kann jetzt mit der Überdrucklüftung beginnen. Bei uns hat sich das so eingebürgert, dass es da eine feste Befehlsgebung gibt. Und zwar hat man das bei uns so sich, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich denke mal, wird bei anderen wahrscheinlich ähnlich sein. Bei uns ist es auf jeden Fall so, es gibt die zwei festen Befehle, Lüfter in Bereitschaft und Lüfter in Betrieb. Das heißt, Lüfter in Bereitschaft bedeutet, er wird erstmal angeworfen, schon mal warm laufen lassen, dass der Lüfter läuft, bläst aber noch nicht ins Gebäude rein. Das heißt, wir lassen ihn meistens 90 Grad an der Tür vorbeiblasen.
Im Standgas
dann meistens. Im Standgas, genau, dass er nicht allzu laut ist, weil benzinbetriebene Lüfter, was eigentlich am meisten im Einsatz sind, sind jetzt nicht wirklich lärmschonend.
Da steht zwar Low Noise drauf, ja, aber so low ist die Noise.
Low Noise bezieht sich darauf, dass er ein bisschen leiser ist als der normale laute Lüfter. Also nicht mehr sehr laut, sondern bloß nur laut. Genau. Das zweite wäre dann Lüfter im Betrieb. Das heißt, in dem Moment wird der Lüfter auf die Tür ausgerichtet, wird geschaut, dass die Abdeckung von der Tür vernünftig ist, dass man also wirklich einen Überdruck aufbaut und wird dann auf Vollgas betrieben.
Da gibt es so die schöne Technik, einfach mal den Handschuh auszuziehen, ja, und die, genau, Hand so an die Türkante zu strecken und dann mal gucken, reicht denn meine Hand noch der Luftstrom? Und wenn das dann so ist, dann kann man da schon sagen, dass das passt. Ob der Lüfter jetzt 20 cm weiter vorne oder hinten steht, ja, das ist dann
in der Regel egal.
Genau, das ist dann Haarspalterei.
Also man sagt so, Faustregel, Abstand ungefähr von der Tür ist die Höhe von der Tür. Und der Lüfter, ja, erzeugt so einen Luftkegel, sage ich jetzt mal, der dann ungefähr so groß ist, dass die Tür komplett abgedeckt ist. Also das ist so eine Faustregel.
Jetzt gibt es natürlich auch Einsätze, auch Brandeinsätze, wo ich nicht die Möglichkeit habe, eine Abluftöffnung zu schaffen. Beispiel hier Tiefgaragen, die zwar Abluftöffnungen haben, aber es kommt immer so drauf an, wie das jetzt aussieht, die dann auch versperrt sein können oder wo einfach das nicht wirklich funktioniert mit dem Überdruck. Paradebeispiel hierfür sind dann beispielsweise auch Kellerräume, wo ich jetzt kein Fenster habe. Das heißt, da, um da eine Überdruckbelüftung durchzuführen, muss ich diesen Raum wirklich sozusagen diesen toten Raum belüften, nennt man das dann, und dann den Rauch aus der gleichen Öffnung rausbringen, wo ich den Überdruck aufbaue. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie mache ich denn das? Ich blase jetzt in diesen Raum rein und hätte gern aus dieser Öffnung, wo ich reinblase, den Rauch auch wieder raus. Da gibt es jetzt, manche Feuerwehren haben so Rauchsperren, das sind so Tücher oder etwas schwerere Tücher, die sie in die Tür einhängen können. Und da ist natürlich eine schöne Möglichkeit, dass man dann den Lüfter ganz nah an die Tür hinstellt, das Tuch so ein bisschen über den Lüfter legt und von unten den Überdruck aufbaut. Und dann oben, sag mal so 20, 25 Zentimeter Luft lässt und dann oben aus dieser Tür den Rauch rausbläst. Das Problem ist jetzt, dass man mit dem Lüfter, der unten steht, nicht wieder den Rauch ansaugt und wieder reindrückt, also einen Kreislauf schafft. Und da wird dann meistens ein zweiter Lüfter eingesetzt und wird die sogenannte Querbelüftung vorgenommen. Mit dieser Querbelüftung wird nochmal ein Lüfter quer zum anderen Lüfter gestellt, der dann den Rauch, der rauskommt, weg vom anderen Lüfter bläst.
Also das ist auch so eine ganz alltägliche, sage ich jetzt mal, Falle, wenn man in den Kellerraum belüftet, dass man, wenn man dann ein Fenster findet, also dann eine Abluftöffnung schaffen kann, dann ist die meistens, also es geht wirklich so blöd, dass die genau neben dem Eingang steht. Das heißt, man bläst in den Eingang, in den Hauseingang rein. Und neben dem Eingang kommt so schön aus dem Kellerfenster der Rauch wieder raus. Auch da ist es eben wichtig, diesen Kreislauf zu vermeiden und mit einer Querbelüftung das dann wegzuschaffen. Jetzt muss man gerade in dem Keller auch aufpassen. oder in Tiefgaragen ist fast nur schlimmer. Da gibt es sogenannte versteckte Öffnungen. Das heißt, das sind irgendwelche Lüftungsschächte oder Öffnungen, die man eben nicht gleich sehen kann, die aber verhindern, dass sich ein Übertrag aufbauen kann. Und noch schlimmer ist, dass sich dadurch dann der Rauch verbreitet. Das sind also gerade in Tiefgaragen diese ganzen Lüftungssysteme und Lüftungskanäle und irgendwelche anderen Entlüftungseinrichtungen. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Am besten ist es natürlich, wenn man einen Übersichtsplan von der Tiefgarage hat. Das ist natürlich immer so eine Sache, weil die Tiefgaragenbetreiber sind nicht verpflichtet, sowas zu erstellen, solange sie keine Brandmeldeanlage haben. Und dann wird das meistens auch nicht gemacht.
Da hat man jetzt natürlich die Möglichkeit, das schon vorhin erwähnte B- und Entlüftungsgerät einzusetzen. Wenn man sich wirklich unsicher ist und sagt, nee, wenn ich da jetzt reinblase, dann könntest du den Rauch sonst wohin drücken, dann muss ich eben ein bisschen die Einbußen des Luftstroms in Kauf nehmen und den Rauch raussaugen. Das ist natürlich dann nicht ganz so effektiv, wie wenn ich jetzt da mehr Überdruck aufbauen kann, aber es hilft auch schon. Das
ist besser wie nichts auf jeden Fall.
Gerade im Keller und so, wo wir eh sehr starke Temperaturen haben. Also bei Kellerbränden oder Tiefgaragenbränden kann die Temperatur doch um einiges höher liegen, wie jetzt bei Wohnungsbränden. Weil eben die Wärme auch nicht weg kann aus diesen Räumen. Und da hilft es dem Atemschutz dann schon extrem, wenn er da zumindest mal mehr Sicht hat und weniger Rauch vor sich.
So, jetzt waren wir bei normale Räume, jetzt waren wir im Keller. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, natürlich das Treppenhaus rauchfrei zu halten, mithilfe von Überdruckbelüftung. Das ist so das Standardvorgehen in Hochhäusern. Das heißt, man versucht da eigentlich alle Bewohner, die nicht direkt von dem Brand betroffen sind, in ihren Wohnungen, dass sie in ihren Wohnungen bleiben können. Das setzt aber auch voraus, dass man denen eben dann nicht den Rauch in die Wohnungen reindrückt durch den Türspalt, weil die Türen sind nie ganz dicht, sondern dass man das komplette Treppenhaus eben rauchfrei hält. Das heißt, man muss den Rauch wirklich in die Wohnung reinblasen und dort aus dem Fenster rausbringen.
Also in die Brandwohnung.
Genau, in die Brandwohnung, richtig. Und muss versuchen, dass der Rauch eben nicht in das Treppenhaus vordringen kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel schon mit einem leichten Überdruck vorgehen. Das heißt, dass der Atemschutztrupp bereits in das mit Überdruck beaufschlagte Treppenhaus vorgeht und erst dann die Türe öffnet. Das heißt, der Rauch wird gleich wieder zurück in die Wohnung gedrückt. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl vorgehen, weil wenn man da zu viel Überdruck anwendet, dann kann es eben wieder genau ins Umgekehrte umschlagen, dass einen den Rauch wieder zurückdrückt.
Da hilft es dann natürlich über den Drehleiter beispielsweise oder über ein Leitersystem, Thema Schiebeleiter, wenn man es dann einsetzen möchte. Drehleiter ist dann sicher die schnellere und auch einfachere Variante, einen zweiten Angriffsweg über ein Fenster, über einen Balkon, genau, über Ähnliches richtig. Aufzubauen und somit dann auch schon mal von außen die Abluftöffnung zu schaffen, dass der Angriffstrupp von innen gleich mit Überdruck im Rücken, wie man das nennt, vorgehen kann.
Das ist überhaupt eine gute Möglichkeit, gleich eine Abluftöffnung von draußen zu schaffen. Man sollte natürlich dann den Atemschutztrupp schon vor Ort haben, dass die möglichst schnell dann mit der Brandbekämpfung beginnen können. Da kann man also schon ein bisschen Zeit sparen und natürlich auch ein bisschen effektiver das Ganze aufbauen. Um jetzt nur beim Treppenhaus sind, da gibt es also mehrere Strategien, dass man dann erreicht, dass das Treppenhaus rauchfrei bleibt. Das heißt, in der Anfangsphase versucht man erstmal das Treppenhaus rauchfrei zu machen. Das heißt, es muss ja einer bis ganz nach oben stiefeln, am besten mit Atemschutz. Und
der wird sich bedanken,
wenn es fünf
Stockwerke sind.
Und ganz oben ein Fenster öffnen, sodass man erstmal den Rauch aus dem Treppenhaus rausbringt, um die anderen Bewohner nicht zu gefährden. Da sagt man jetzt, ja, aber ich will ja mit der Brandbekämpfung beginnen. Das kann man eigentlich fast parallel machen, weil ja der Treppenraum in dem Moment mit einem leichten Überdruck beaufschlagt ist. Und zum anderen ist natürlich, ja, muss man ein bisschen abwägen. Gefährde ich jetzt die 20 anderen Bewohner in dem Haus und kann die eine Wohnung dafür, wo vielleicht gar niemand mehr drin ist, retten eigentlich auch nicht mehr, weil da ist ja schon zu spät dafür.
Ja, zumindest eine Ausbreitung verhindern.
Ja, genau, die Ausbreitung verhindern. Oder ist es mir eben wichtiger, die anderen 20 Personen vor dem gefährlichen Rauchgas zu schützen? Und da muss man ganz ehrlich sagen, da erklärt sich das eigentlich schon von selber, was man da macht. In der weiteren Phase des Einsatzes sieht es dann so aus, dass man den Treppenraum einfach unter Überdruck hält und dann eben mit der Überdruckbelüftung ganz normal fortfährt in der Brandwohnung und da Fenster öffnet. Also das funktioniert auch ganz gut, das haben wir auch schon im Einsatz gehabt. Wenn man das mal geübt hat, vielleicht mal mit Übungsrauch oder Übungsnebel das mal ausprobieren, dass man da so ein bisschen Gefühl dafür kriegt.
Die Feuerwehr kümmert sich ja jetzt nicht nur um Brandeinsätze, obwohl sie Feuerwehr heißt, sind auch mittlerweile fast 2/3 bis 3/4 aller Einsätze technische Hilfeleistungen. Und auch bei technischen Hilfeleistungen kann man den Lüfter einsetzen. Gerade hier seien jetzt so spezielle Einsätze, wie beispielsweise Gefahrguteinsätze genannt, bei denen ein Einsatz vom Lüfter eine Verdünnung des Stoffes bewirken kann. Oder gerade auch bei Bereichen, die jetzt unter Explosionsgefahr stehen, wo wir also bereits die untere Explosionsgrenze beziehungsweise sogar diese Warnung für die untere Explosionsgrenze überschritten haben, da ist es möglich, durch Zufuhr von Frischluft den Wert wieder unter diese Grenze zu bringen und somit wieder ein sicheres Arbeiten für den Trupp, der jetzt da in diesem Bereich arbeiten muss.
Also ganz einfach durch Verdünnung von dem Stoff. Also wenn man da frische Luft reinbläst, dann verteilt sich das mehr und man hat eben eine Verdünnung von dem Gefahrgut. Das ist aber ganz praktisch eigentlich, wenn man jetzt eine Menschenrettung zum Beispiel hat, bei einem Tanklastzug, fällt mir jetzt so spontan ein, da tritt Gefahrgut aus, das giftige Dämpfe entwickelt. Da kann man jetzt mit dem Überdrucklüfter den Luftstrom so lenken, dass es diese Dämpfe vom Fahrerhaus wegtreibt, dass man eben hier relativ gefahrlos dann noch eine Menschenrettung machen kann. Das ist also so das Paradebeispiel für einen Gefahrguteinsatz. Ex-Gefahr minimieren. Wir haben es vorhin schon gehabt mit dem wasserbetriebenen Lüfter, auch Dämpfe niederschlagen. Das funktioniert besonders gut bei Ammoniak zum Beispiel in Kälteanlagen, weil Ammoniak sehr gut wasserlöslich ist. Das heißt, ich kann mit dem Wassernebel das Ammoniak niederschlagen und habe es dann nicht mehr in der Luft, wo es wesentlich gefährlicher ist.
Wir hatten hier letztes Jahr im Landkreis einen Einsatz. Da ist bei Baumfällarbeiten ein Baum auf den Gastank gestürzt. Das war so ein recht großer Gastank an einer Gaststätte bzw. einem Hotel dran. Und dieser Gastank ist dann leckgeschlagen. Und jetzt hat man da keine Möglichkeit gehabt, diesen Gastank, dieses Loch sozusagen zu stopfen. Also hat man sich dazu entschieden, mit mehreren wasserbetriebenen Lüftern diesen Gasstrom zu lenken bzw. niederzuschlagen und somit eine Ausbreitung und vor allen Dingen eine Explosionsgefahr zu minimieren. Dabei ist das Problem, dass der Gastank, wie gesagt, schon recht groß war und mehrere wasserbetriebene Lüfter eingesetzt wurden. Jetzt ist es so ein wasserbetriebener Lüfter, den kann man jetzt nicht mal mit 5 Bar aus dem Fahrzeug fahren, sondern da muss man schon 10, 12 Bar ansetzen, damit der so richtig seine Wirkung entfalten kann. Und das heißt für das Fahrzeug, die Pumpe läuft nahezu unter Hochlast. Was man jetzt natürlich bedenken muss, so wie bei benzinbetriebenen Lüftern als auch beim wasserbetriebenen Lüfter, irgendwann ist der Tank leer. Bei dem benzinbetriebenen Lüfter der normale Tank, der im Lüfter drin ist, und bei dem wasserbetriebenen Lüfter der Fahrzeugtank. Bei dem Einsatz, der in der Nähe von Schwabmünden war, wurden da in einer Nacht über 100 Liter Diesel verfeuert sozusagen, um die Fahrzeuge nachzutanken.
Also wird schnell mal unterschätzt, dass auch ein Löschfahrzeug irgendwann mal nachgetankt werden muss. Und gerade bei solchen längeren Einsätzen mit einer sehr hoch ausgelasteten Pumpe schlucken die Autos doch schon einiges an Sprit. Gut, wo wir schon gerade bei den Spezialeinsätzen sind, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, eine große Halle zu belüften, wie es bei uns auch in einem großen Betrieb ist. Der hat eine CO2-Löschanlage eingebaut. Wenn man diese Halle belüften muss, bleibt einem eigentlich fast nichts anderes übrig, als ein großes Tor zu öffnen auf der einen Seite, da massiv Luft reinzubringen und auf der anderen Seite ein großes Tor zu öffnen, wo die ganze Luft mit CO2 wieder rausgeblasen wird. Jetzt kann ich natürlich mit einem Lüfter nicht wirklich so ein ganzes Tor abdecken. Jetzt hat auch nicht jeder so ein Großbelüftungsgerät, was da wahrscheinlich auch die Maschinen rausblasen wird. Also die sind da schon ein bisschen überdimensioniert. Es gibt die Möglichkeit, mehrere Lüfter gleichzeitig einzusetzen. Man kann die Lüfter also zur Abdeckung von so einem großen Bereich nebeneinander einsetzen, wenn man das Tor bloß ein Stück auffährt. Wenn man dann noch mehr Luftdurchsatz braucht, gibt es auch die Möglichkeit, so eine Rettungsplattform zu nutzen. Also so eine, so ein kleines Gerüst ist es bei uns. Das nutzen wir für die Personenrettung bei LKW-Unfällen zum Beispiel, dass man einfach eine komfortablere Rettungshöhe hat oder eine Arbeitshöhe hat. Diese Rettungsplattform kann man dann einsetzen und die Lüfter sozusagen stapeln, also übereinander auch noch aufzustellen.
Was man jetzt nicht machen sollte, ist die Lüfter hintereinander zu stellen. Das hatten wir einmal, nicht absichtlich, sondern die waren so dran gestanden. Da hat man gesagt, ja, wir brauchen mehr Luft. Da hat man den zweiten Lüfter mit angeschalten und er hat dem anderen Lüfter von hinten reingeblasen. Was zur Folge hatte, dass der vordere Lüfter um einiges schneller gedreht hat und er hat es dann tatsächlich geschafft, die Welle abzudrehen. Also an dem das Rotorblatt oder die Rotorblätter vom Motor angetrieben werden.
Vor allem, man bringt auch wirklich nicht viel mehr Leistung raus, weil er wird nicht viel mehr blasen, als er eh schon bläst. Also von dem her ist das jetzt nicht so sinnvoll. Also wenn, dann muss man sie nebeneinander oder eben übereinander einsetzen. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, sogenannte Injektorlüfter zu nutzen. Das sind also relativ kleine Lüfter, Bei uns ist das zum Beispiel der elektrobetriebene Lüfter. Die haben im Gegensatz zu den normalen, sage ich jetzt mal, Überdruckbelüftungsgeräten, haben die ziemlich kleinen Rotor, haben auch einen ziemlich kleinen Luftkegel. Das heißt, ich kann die Tür oder die Öffnung gar nicht ganz abdecken mit dem Luftkegel. Die nutzen jetzt aber den sogenannten Ejector-Effekt. Injector-Effekt heißt er.
Ejector-Infekt.
Ejector-Infekt. Die nutzen jetzt den sogenannten Injector-Effekt. Das heißt, die Luft, die da reingeblasen wird, reißt aus der Umgebung weitere Luft mit sich. Die haben damit auch einen sehr hohen Luftdurchsatz und ermöglichen es eben mit kleinem Lüfterrad auch hier große Flächen abzudecken. Die nimmt man sehr gerne für Belüftungseinsätze innerhalb von Gebäuden, weil sie eben leicht zu transportieren sind. Strom kann man schnell irgendwo hinlegen, das ist also kein größeres Hindernis. Und vor allem, sie machen keinen Gestank und sie sind wesentlich leiser und können eben auf engerem Raum aufgestellt werden. Also die brauchen nicht so den großen Abstand zu einer Tür.
Ja.
Ja.
Was steht da noch auf unserem Zettel? Wir haben ja so einen kleinen Spickzettel, weil sonst würden wir da uns wahrscheinlich auch im Hundertsten vom Tausendsten so verhaspeln.
Ja.
Da steht jetzt noch drauf, Thema Einsatzabschluss. Also, wir haben jetzt das Feuer gelöscht, alle Personen sind gerettet, aber da hängt immer noch Rauch im Gebäude. Jetzt kann ich natürlich immer noch weiter unten reinblasen, aber jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, das noch ein bisschen systematischer zu machen, um das schneller zu kriegen. Was heißt, ich kann mit so einem Elektrolüfter beispielsweise direkt ins Treppenhaus vorgehen und jetzt die Brandwohnung, den Brandraum, was auch immer da eben jetzt Sache war, einzeln belüften und somit viel effektiver vorgehen.
Man wendet das also so an, man bläst nicht einfach in die Wohnung rein und macht einfach alles auf, weil da bringt man eben keinen Überdruck zusammen, sondern man macht es so, dass man einen Raum nach dem anderen öffnet, den Rauch freibringt, danach die Tür wieder schließt und mit dem nächsten Raum weitermacht. Das heißt, man geht Schritt für Schritt durch und muss natürlich auch, bevor man abrückt, sicherstellen, dass wirklich alle Räume rauchfrei sind, weil man kann ja nicht einfach irgendwo das Zeug da drin lassen und dann ist die Feuerwehr mit der Spezialausrüstung weg.
Und die Bewohner machen die Küchentüre auf.
Genau, und stehen erstmal einer riesen Rauchwand entgegen.
Ich glaube, ich stehe im Wald, im Rauch.
Genau. Gut, also der Zettel wäre zu Ende. Man möchte es nicht glauben, aber wir haben einen Plan, was wir hier machen.
Auch wenn wir uns teilweise planlos anhören. Aber das Thema Überdruckbelüftung haben wir jetzt mal, ja doch, beleuchtet, belüftet, würde ich eher sagen. Jetzt haben wir noch ein ganz anderes Thema. Ein bisschen was Aktuelles von uns und von unserer Feuerwehr.
Es war nämlich erst kürzlich der Trägerfeuerwehr-Website-Wettbewerb.
Also die Preisverleihung.
Die Preisverleihung, genau.
Jetzt haben wir beziehungsweise im April war es, eine E-Mail gekriegt. Wir hatten da teilgenommen, unsere Website angemeldet und wir haben im April eine E-Mail gekriegt. Hey, Glückwunsch, eure Feuerwehr-Website ist unter den 20 Besten in Deutschland. Und da waren wir schon ganz schön geplättet, weil das erste Mal teilnehmen und dann gleich Top 20 und Einladung zur Preisverleihung, da waren wir schon froh. Und jetzt im Mai war eben die Preisverleihung.
Wenn man jetzt bedenkt, dass es unsere Website sowieso erst seit einem Jahr oder so, ja, wahrscheinlich noch nicht ganz ein Jahr gibt, und wir da doch in unserer Freizeit drauf hinarbeiten, also das ja auch nicht irgendwie hauptberuflich machen oder sowas.
Vor allem auch nicht gelernt haben.
Ja, das ist das Nächste. War das also schon ziemlich, ja, waren wir schon ziemlich happy eigentlich, dass wir da dabei waren.
Und jetzt Trommelwirbel. Wir haben den 6. Platz belegt. Was heißt, wir haben so ungefähr 840 Feuerwehren hinter uns gelassen. So ein Wettbewerb ist für die Feuerwehr natürlich eine super Möglichkeit, ihre Anstrengungen und ihre Ergebnisse im Bereich Internetaktivitäten zu zeigen. Und für viele Feuerwehren ist das natürlich auch ein Ansporn, hier wirklich mit der Zeit zu gehen, kann man mittlerweile wirklich sagen, und sich im Internet zu präsentieren, weil mittlerweile um eine Präsenz im Internet, ich rede jetzt gar nicht von Facebook oder ähnlichen Social Medias, ist eine Präsenz im Internet, wo man wirklich mal nachgucken kann, wenn man sich für die Feuerwehr interessiert. Wenn man als Bürger Informationen haben will, dann ist natürlich die Webseite von der örtlichen Feuerwehr da immer ein super Anlaufpunkt dafür.
Vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit ist es auch wirklich ein Aushängeschild, sage ich jetzt mal schon fast, so eine Webseite. Und gerade im ländlichen Gebiet ist ja doch der Nachwuchs jetzt nicht so üppig gesät bei Feuerwehren. Das heißt, man muss sich da schon ein bisschen bemühen, da ein bisschen Werbung zu machen. Und da ist eine Internetseite auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da ein bisschen was nur zusätzlich dazu zu machen.
Das ist natürlich dann super von Träger, dass die so einen Website-Wettbewerb deutschlandweit und sogar Österreich und die Schweiz, also die komplette Dachregion, da damit abdecken und eben diesen Website-Award ins Leben gerufen haben und so den Feuerwehren dann eine richtig gute Plattform bieten, um sich zu präsentieren und eben dann auch dafür belohnt zu werden. Mehr Details dazu hört ihr jetzt gleich in einem Interview. Wir waren ja auf der Preisverleihung im Deutschen Feuerwehrmuseum in Fulda und haben da Nikolai Geding, bei Dräger zuständig für Feuerwehren und Hilfsorganisationen, interviewt. Und dieses Interview wollen wir euch jetzt vorspielen. Stefan, fahr mal das Band ab.
Feuer frei.
Ich stehe hier mit Nikolai Geding. Das ist der Herr von Dräger. Was machen Sie denn bei Dräger?
Ich bin bei Dräger im Marketing für Europa Zentral für das Segment Feuerwehren verantwortlich. Das heißt so das Bindeglied zwischen Kunden, Vertrieb, Produkten und alles, was dazugehört, um die Feuerwehrkunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen mit Dräger zu verbinden und glücklich zu machen.
Genau, Sie machen also Feuerwehren glücklich. Genau zum Thema glücklich sind wir auch heute hier in Fulda im Deutschen Feuerwehrmuseum. Hier fand nämlich die Preisverleihung für den Deutschen Feuerwehr-Website-Wettbewerb statt. Da ist Dräger ja sehr federführend. Was hat den Dräger dazu bewegt, diese Schirmherrschaft bzw. die Organisation dieses Awards zu übernehmen?
Ja, es ist ja bereits der 5. Dräger-Feuerwehr-Website-Wettbewerb, auch in allen 3 Ländern, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der Hintergrund ist, dass man damals bei dem ersten Wettbewerb einfach erkannt hat, es war noch so die Aufbruchstimmung, die ersten Feuerwehren hatten eigene Websites. Und gemeinsam mit den Schirmherren, den 3 Feuerwehrverbänden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat man gesagt, Mensch, wie können wir eigentlich diesen Trend, dass die Feuerwehren sich professioneller in dem neuen, damals noch neuen Medium Internet präsentieren, wie können wir das eigentlich fördern? Und letztendlich, Wettbewerb belebt das Geschäft, dann loben wir doch einen Wettbewerb aus. Und der positive Nebeneffekt in dem Wetteifern um den ersten Platz ist eben, dass alle Feuerwehren ihre Webseiten optimieren und da richtig Gas geben. Und das sieht man auch von Wettbewerb zu Wettbewerb, dass die Webseiten immer besser werden.
Sie sprachen jetzt von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist also schon ein sehr großes Publikum. Man bedenkt, dass es mehrere Millionen Feuerwehrmitglieder in ganz Deutschland gibt. Wie viele Teilnehmer haben denn jetzt in dieser Region, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, an diesem Wettbewerb teilgenommen?
In diesem Jahr hatten wir über 1.400 teilnehmende Feuerwehren, fast 1.500, um genau zu sein. Und das bedeutet, dass wir nochmal im Vergleich zum letzten Wettbewerb mehrere hundert neue Feuerwehren in diesem Wettbewerb mit dazu begrüßen durften. Also es ist auch etwas, was lebt und was sich immer weiterentwickelt. Das ist ja auch das Schöne und das freut uns natürlich.
Das ist natürlich sehr interessant. Natürlich ist der Titel Deutschlands beste Feuerwehr-Homepage zu haben sehr gut, aber was gab es denn noch zu gewinnen?
Ja, die Gewinnerfeuerwehr heute hat ein Wochenende in Leipzig gewonnen. Das bedeutet einmal im Flughafen Leipzig-Halle ein umfangreiches, ich sage jetzt einfach mal Sightseeing-Programm. Also wirklich dort, wo der normalsterbliche Feuerwehrmann vielleicht nie einen Einblick bekommen würde, zum Beispiel ins DHL-Hub oder in das größte Serientransportflugzeug der Welt. Dann natürlich die Heißbrandausbildung an der Boeing 747-Attrappe auf dem Flughafen Leipzig-Halle und dann auch noch ein anderes buntes Rahmenprogramm in den weiteren darauffolgenden Tagen, beispielsweise ein Renntaxi bei Porsche und ein Besuch der Dräger Helmfertigung in Komotow, wo eben dann für diese Teilnehmer die eigenen Helme individuell konfiguriert vor den eigenen Augen gefertigt werden.
Sie sprachen vorhin von der 5. Iteration jetzt, also das 5. Mal Dräger Feuerwehr Website Wettbewerb. Dieses Jahr gab es eine Besonderheit. Zum ersten Mal wurden auch Jugendfeuerwehren mit ihrer Website zum Wettbewerb zugelassen. Wie lief denn das ab?
Ja, genau, das ist tatsächlich eine Neuerung. Wir haben in den letzten Wettbewerben das nie so richtig spezialisiert und gesagt, Jugendfeuerwehr ja oder Jugendfeuerwehr nein. Jetzt war es tatsächlich auch so, dass meistens eine Jugendfeuerwehrseite nicht einfach mit dem Aufwand und dem Engagement geführt werden konnte und weiterentwickelt werden konnte, wie es eine Website einer aktiven Feuerwehr ist. Aber es stand natürlich immer im Raum, was passiert jetzt eigentlich, wenn eine Jugendfeuerwehr-Website plötzlich den Hauptpreis gewinnt? Und das ist meistens, hat das irgendwas mit einer größeren, mit einem Ausflug, teilweise mit einer Reise ins Ausland zu tun. Platz 2 und 3 ist meistens ein Atemschutz-Brandbekämpfungstraining, auch nicht unbedingt was für Jugendliche. Und diesmal haben wir gesagt, es haben sich auch beim letzten Wettbewerb so viele Jugendfeuerwehren angemeldet, dass wir das diesmal klar getrennt haben und eigene Preise für die Jugendfeuerwehr ausgerufen haben, was dann natürlich auch in der eigenen Kategorie Jugendfeuerwehr wiederum viel interessanter ist, sich sozusagen mit seinesgleichen zu messen.
Ja, das hört sich sehr interessant an. Was muss ich denn jetzt als Feuerwehr tun, um an diesem Wettbewerb, der nächste wird dann wahrscheinlich 2015 sein, wieder in 2 Jahren, denn teilzunehmen?
Ja, wir werden rechtzeitig vor Beginn des Wettbewerbs wieder auf allen bekannten Dräger-Online-Kanälen darüber berichten, das heißt sowohl auf der Website als auch bei unserem Dräger-Feuerwehr-Newsletter. Und dann geht es einfach darum, sich rechtzeitig anzumelden, die Website kontinuierlich zu optimieren. Und dann wird es wieder einen Anmeldeschluss geben. Und an diesem Tag, das ist dann der Stichtag, wo alle Websites entsprechend in der nächsten Zeit dann bewertet werden. Dann gibt es eine Rangfolge. Dann guckt die Fachjury nochmal auf die Top 20. Und schon ist man plötzlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also auf jeden Fall unter den führenden Feuerwehr-Websites in Deutschland.
Diese Bewertung dieser Fachjury, nach welchen Kriterien läuft denn die ab?
Wir hatten in diesem Jahr 7 Kriterien, die letztendlich alle irgendwie selbsterklärend sind. Also es geht los, ob zum Beispiel die Technik modern und sicher sind, habe ich mich um Spam-Schutz gekümmert, habe ich offene Tore für Hackerangriffe auf meiner Feuerwehr-Website. Aber ein großes Thema war in diesem Jahr auch Social Media und Web 2.0. Also betreibe ich beispielsweise Kanäle wie Facebook oder Twitter? Und wenn ja, wie professionell tue ich das auch? Also habe ich das einfach nur als offenes Diskussionsforum meiner Feuerwehr für vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit geeignete Themen? Habe ich einen YouTube-Kanal, in dem ich professionelle Imagefilme zeige, oder zeige ich irgendwelche Mitschnitte von Einsatzvideos, die eigentlich nur für die Mitglieder der Feuerwehr bestimmt sind? All solche Themen, sowohl von der Inhaltsseite als auch von der Aufmachung, sind eben ganz entscheidend gewesen für das Endergebnis.
Dann sage ich vielen Dank, Herr Gehling, für die ausführlichen Informationen, und vielleicht sehen wir uns in 2 Jahren ja beim nächsten Feuerwehr-Website-Wettbewerb wieder.
Das
vielen Dank.
Das schließe ich auf jeden Fall nicht aus. Vielen Dank und machen Sie weiter so mit Ihrer Seite.
Und genauso werden wir auch weitermachen. Das heißt, wir werden weiterhin unsere Seite ausbauen. Wir haben auch schon ein paar neue Ideen für Inhalte und Funktionen, aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir haben ja auch noch 2 Jahre Zeit, das Ganze zu optimieren.
Wo wir gerade bei der Seite sind, die Webseite von Feuerfrei findet ihr auch auf der Seite der Feuerwehr Königsbrunn. Die erreicht ihr unter www.feuerwehr-königsbrunn.org/feuerfrei.
Ich hätte jetzt schon fast gesagt, das steht in die Shownotes, aber die stehen ja genau auf der Seite.
Diejenigen, die das jetzt über iTunes gefunden haben oder iTunes abonniert haben, die finden auf dieser Seite dann auch die Shownotes.
Genau, irgendwo sollte sogar noch ein Link auf der Seite sein.
Also normalerweise ist direkt auf der Startseite, steht gleich hier feuerfrei Podcast, hier anhören. In dem Zuge möchte ich mich jetzt auch gleich bedanken für die vielen Kommentare und vielen Likes, die wir gekriegt haben seit der letzten Folge.
Das war ja bombastisch.
Also Facebook hat irgendwie gemeint, wir haben irgendwie 800% mehr Reichweite gekriegt.
Ja, irgendwie so.
Also das ist schon einiges. Und eben auch viele Kommentare, was ihr denn noch hören wollt. Also da haben wir Themen auf jeden Fall für die nächsten Sendungen. Wir wollen in einer der nächsten Sendungen auch mal das Thema Marketing für Feuerwehren ein bisschen beleuchten, Thema Öffentlichkeitsarbeit. Dann was hatten wir noch? Wir hatten noch die Geschichte der Feuerwehren.
Genau, die Flashover-Sache.
Genau, was ist ein Flashover, Backdraft, wie entsteht das?
Also wir haben genügend Themen, da müssen wir uns erstmal was dazu überlegen, was wir da überhaupt alles erzählen.
Und gerne könnt ihr uns natürlich auch noch neue Themen, gerade was haben wir denn noch nicht beleuchtet, was wollt ihr denn noch wissen, auf die Facebook-Seite posten, auf Kommentare posten, wie ihr lustig seid.
Ja, ich denke, da gibt es so viel, wo man erzählen könnte, aber dass man da überhaupt mal draufkommt.
Ja, dann her mit den Ideen.
Genau, es ist ja das Entscheidende, wir machen das ja für euch und ihr müsst uns sagen, was ihr hören wollt. Den Witz lassen wir heute weg am Ende, der war schon am Anfang. Dann machen wir zu für heute.
Dann freuen wir uns bis in sogar 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, Feuer frei. Feuer frei. Outtakes.
Kamera live.
Da läuft.
Auf die Bette. Fertig, los.
Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Unsere Themen.
Auf los geht's los, los. Warte, ich mach eine Klappe.
Feuerfrei, der Feuerwehr-Podcast. Ich bin der Thomas.
Und ich bin der Stefan.
Und zusammen sind wir Thomas und Stefan. Feuerfrei, der Feuerwehr-Podcast. Und Stefan hat schon wieder versaut. Genau, deswegen haben... Das ist so ein Kosten, das ist genau weg. Genau, nein.
Kannst du auch richtig sagen.
Richtig.
Richtig. Richtig.
Endlich ist da Ruhe. Lass mal das.